Wir kommen heute zu unserem letzten großen Makronährstoff. Und halte ich fest, das ist Alkohol. Während wir bei Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten jeweils empfohlen haben, etwas mehr oder etwas mehr von dem Guten zu nehmen, werden wir dir hier sicherlich nicht sagen, dass du mehr Alkohol trinken sollst. Wie das aber mit dem Bier nach dem Wettkampf oder dem Gläschen Wein am Abend ist, erfährst du in dieser Podcast-Folge.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ich behaupte ja immer, ich habe gar kein Problem mit Alkohol, weil ich eigentlich fast nie was trinke. Und dann ist es auch immer leicht, darüber zu reden und anderen Leuten Empfehlungen zu geben, dass sie möglichst nichts mehr trinken sollen. Wie geht dir das, Schorsch?
Das ist so ein Punkt, wo jetzt ganz vielen durch den Kopf gegangen ist. Ja, ich habe auch kein Problem mit Alkohol, nur ohne.
So. Ja, das stimmt. Da so. Gibt es ja auch immer die dümmsten Sprüche.
Ja.
Und normalerweise gibt man es ja auch nicht zu. Wenn man ein Problem hat, dann ist es meistens so, dass man das gar nicht realisiert.
Ja, im Endeffekt ist es ja einfach nur ein lustiger Spruch, ne? Also das ja. kann man ja in vielerlei Situationen nutzen. Jetzt nicht den Spruch, aber lustige Sprüche sind immer was Tolles. Und wenn man in sozialen Geflechten ist, in denen über eine bestimmte Sache ein Konsens besteht, dann ist es natürlich auch super, solche Witze zu machen. Also den Witz, den kannst du wahrscheinlich auf jeder Party, in jedem Bierzelt, bei jedem Dorffest kannst du den bringen und alle finden den gut, weil sie den, wenn du ihn nicht bringst, selber bringen. So. Und mir kam der eben auch gleich in den Kopf. Aber es ist, wie du gesagt hast, natürlich immer so ein bisschen auch ein Unterschied, wie man zu dem Thema steht, über das man spricht. Also bei uns jetzt eben heute hier in dieser Folge der Alkohol.
Und genau, wir wohnen nicht in Bayern. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung dafür.
Ja, das zieht jetzt nur bedingt, weil wir wohnen in einem der größten Weinanbaugebiete der Region oder des Landes. Also eigentlich ist das hier das deutsche Frankreich, weil hier ist alles voll mit Weinbergen und hier wird auch, glaube ich, viel Wein getrunken. Und wenn kein Wein getrunken wird, dann gibt es hier auch genug Bier. Also so ist nicht. Das ist aber eine grundsätzliche Sache. Da kommen wir auch gleich noch drauf, weil da gibt es natürlich auch Zahlen zu. Weil Alkohol, vielleicht das zu Beginn, ja, jeder kennt es, wirklich in unserer Gesellschaft eigentlich überall vertreten ist. Also nehmen wir jetzt mal die Grundschule aus. Aber auch da gäbe es Leute, die da sicher das auch nicht schlimm finden würden. Weil begleitetes Trinken, wissen wir ja, ist jetzt was, ist wahrscheinlich schon immer ab 14 möglich. Und man kennt es ja so die Kleinen, die dürfen beim Bierfest, beim Dorffest schon auch mal am Bier nippen. Egal, wo man eigentlich hingeht, egal welcher Anlass, es gibt immer Alkohol. Also bei irgendwelchen Empfängen, im Theater, im Kino jetzt nicht so prominent, aber im Theater, wenn man in der Pause quasi mal rausgeht, dann gibt es eine Brezel und ein Sekt oder so irgendwas. Also das ist schon überall. Man kommt eigentlich nicht drum rum.
Es gehört halt irgendwie zu ganz vielen Feiern. Ob in der Familie oder auf der Arbeit wird es eben immer als ein Ausweis von Festlichkeit quasi gesehen. Oder
Geselligkeit auch, Gemütlichkeit, jede Jahreszeit hat es ja irgendwie. Also auch man geht auf den Weihnachtsmarkt. Ich habe selten gehört, aber das darf mich auch jeder gerne korrigieren. Vielleicht ist das eher das Umfeld, in dem ich mich bewegt habe. Man trifft sich nicht auf dem Weihnachtsmarkt zu einer Waffel.
zum Lebkuchen essen oder sowas. Ne?
Nee, man geht Glühwein trinken.
Ja, genau.
So. Und so ist es eigentlich überall. Also bei allen, also wir nehmen mal so ein paar Sportevents jetzt im Triathlon. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass beim Challenge oder bei irgendeinem Ironman der Bierstand so prominent war. Ich weiß, in Duisburg gab es einen Stand, der hatte Alkohol. Ich glaube, die waren nicht so happy, dass sie da standen. Also da war jetzt nicht so super viel los.
Wenn sie nur Alkohol angeboten haben, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei Athleten, die in 2 Tagen starten, dass die da was trinken, relativ gering.
Ja, obwohl man da auch sagen muss, es gibt auch im Triathlon so ein paar Grüppchen, große Gruppen, die dafür auch bekannt sind, dass einfach auch getrunken wird. So.
Ja, zum Teil haben uns ja die Profis auch schon in Interviews erzählt, dass die irgendwie sowas wie Bierpong oder Bier, keine Ahnung, so Wettkämpfe veranstalten, dass die für jede Runde, die sie auf der Tartanbahn laufen, ein Bier trinken müssen und derjenige, der halt am längsten durchhält, ohne umzufallen, klar, der hat halt gewonnen. Also das, selbst unter den Profis ist das verbreitet, ne?
Ja, wobei ich jetzt sagen würde, es sind eher die jüngeren Profis als die am Karriereende. Aber ja, das gibt es natürlich auch und wir werden jetzt im Laufe der Folge auch so ein bisschen drauf kommen, wo da die Probleme liegen oder wo es vielleicht auch mal okay ist. Weil es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man nach Feierabend jeden Abend 5 Bier trinkt oder ob man in der Off-Season einmal so ein Spaß-Event mitmacht, wo man vielleicht 3 Bier trinkt und weil man es nicht gewohnt ist, danach irgendwo in der Ecke liegt und es halt dann ein Jahr wieder nicht macht.
Und das Ganze halt auch mit Sport verbindet. Ja, dann geht es halt auch nochmal schneller rein. Aber ja, genau, da muss man auf jeden Fall differenzieren und sagen, was ist überhaupt Alkoholkonsum? Es gibt halt, ich kenne das von früher, bei uns war es nach der Jugendweihe, also im ehemaligen Ostdeutschland, gab es ja keine Konfirmation oder nur sehr selten. Und die meisten Leute haben Jugendweihe gemacht. Und das war irgendwie in der 8. Klasse. Und danach sind die jedes Wochenende saufen gegangen. Also das war wirklich der einzige Sinn und Zweck ihres Wochenendes. Und die haben sich halt besoffen, so wie es halt ging. Ja. Und Montag waren sie wahrscheinlich wieder nüchtern. Aber ich glaube, das hat schon echt reingehauen. Das war mein erster Kontakt mit, was Alkohol anrichten kann oder wie das so wirkt. Ja. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die schon ein bisschen älter und gediegener sind und dann halt lieber ein Gläschen Wein trinken am Abend oder eben ihr Feierabendbier. Das ist ja ein ganz anderer Konsum als, sage ich mal, dieses Koma-Saufen. Aber wir haben sehr, sehr viele Informationen zu beiden Formen des Trinkens gefunden. Und für uns Sportler ist natürlich auch vielleicht, wie gesagt, dieses Bier nach dem Wettkampf interessant.
Oder ja, die Frage ist eben auch, inwieweit ist Alkohol ein Fitnesskiller oder eben nicht so. Die erste Information ist schon mal, dass im Alkohol, also in den Getränken, in den alkoholischen Getränken, wir trinken ja nie puren Alkohol. So, wir trinken ja immer Getränke, in denen ein gewisses Maß an Alkohol vorhanden und verdünnt ist. Und da ist eben das Problematische, dass Ethanol, es ist auch manchmal Methanol, aber der Alkoholstoff da drin ist eben das Problem im Bier und nicht alles andere. Also da sind ja auch Teile von Pflanzen mit verarbeitet und die sind nicht das Problem, sondern eben der Alkohol an sich. Und Lotta hat es ja im Eingang schon gesagt, Alkohol ist ein Makronährstoff. Das ist tatsächlich ein Energielieferant. Alkohol bringt pro Gramm 7 Kalorien mit sich. Also zwischen Kohlenhydraten und Fetten.
Kohlenhydrate
und Proteine bringen 4,2 und Fette bringen 9,1 oder so irgendwas. Und Alkohol liegt tatsächlich in der Mitte.
Ganz genau, ja.
Das Problem ist, Alkohol gilt auch als leere Kalorie. Also Alkohol bringt leere Kalorien. Und das nennt man so, weil fälschlicherweise könnte man jetzt denken, es bringt keine Kalorien, aber das ist eben nicht der Fall. Es bringt die Kalorien, habe ich ja gerade gesagt, 7 pro Gramm, aber da steckt nichts außer Energie drin. Also keine Vitamine, keine Ballaststoffe, keine Mineralstoffe. Es ist einfach nur Energie. Und das jetzt im ersten Moment wäre gar nicht so verkehrt. Ne? Wir als Sportler brauchen ja eigentlich nur Energie. Aber
könnten wir ja auch ein Gel aus Alkohol produzieren.
So ein Alkoholgel, so ja. Ja, 20 Gramm Alkohol, dann hättest du 140 Gramm oder 140 Kalorien, dann würdest du schon weit kommen, wenn es halt nicht andere Nebenwirkungen hätte. Dass Alkohol eben aus leeren Kalorien besteht oder Alkohol leere Kalorien mit sich bringt, bringt halt leider auch ein paar Problemchen für uns mit. Und das sind jetzt tatsächlich Probleme, die viele von uns schon gesehen haben. Also darf sich jetzt jeder mal zurückversetzen. Das klassische Bild, Dorffest oder Oktoberfest ist auch ein tolles Beispiel. Da sieht man öfter besonders Männer, die jetzt mittelalt sind, nicht mehr die Jungen, sondern so vielleicht so ab die 40.
Das geht schon mit 30 los.
Es geht auch schon mit 30 los. Da sieht man schon, die tendieren alle zu einer ähnlichen Figur, nämlich zu mehr Bauch. Und das hängt, das kann man natürlich nicht so genau sagen, aber das hängt höchstwahrscheinlich eben mit diesen leeren Kalorien zusammen, die halt nur Energie bringen.
Ja, also der Bauch ist eigentlich so ein Hinweis darauf, dass der Alkohol in unserem Körper, in der Leber, in Fette umgewandelt wird und dann da halt einfach schön gespeichert wird. Und wir diese Fette aber selten abbauen, weil wenn man sich nicht bewegt, dann hat man auch keine Gelegenheit dazu. Und dementsprechend sind, also natürlich bei Alkoholabhängigen ist es nochmal anders. Die sind meistens sehr, sehr dünn, weil sie auch mangelernährt sind und weil sie meistens außer Alkohol nichts essen. Aber bei Menschen, die generell gut essen und zusätzlich Alkohol trinken oder viel Alkohol trinken, wie habe ich den Satz angefangen? Bei denen sieht man das meistens am Bauch, jedenfalls bei den Männern.
So. Und es ist tatsächlich sogar noch ein Ticken komplizierter, weil also Alkohol bringt Kalorien, haben wir ja gehört, sättigt aber nicht. Wenn man Alkohol trinkt, dann wird man nicht satt davon. Was ja bei anderen Speisen passiert, also das passiert auch nicht bei jedem. Wenn man eine Essstörung hat, dann kann das auch anders sein oder wenn man zu schnell isst. Aber jetzt im Idealfall, wenn wir etwas essen, eine Mahlzeit, ein Frühstück, Mittagessen, Abendessen, dann sind wir danach satt. Das passiert bei Alkohol nicht so. Das heißt, ganz im Gegenteil, er sorgt teilweise sogar noch dafür, dass wir ein Hungergefühl entwickeln. Was bedeutet, wir trinken schon Kalorien, die uns hungriger machen. Das ist schon mal ein ganz schlechtes Zeichen. Punkt 1. Punkt 2, der Alkohol wird im Körper mit Hilfe von Enzymen zu Acetat umgewandelt und das wird priorisiert abgebaut. Jetzt haben wir den Punkt, wir sitzen irgendwo, wir trinken Bier, dann kriegen wir Hunger. So, obwohl wir eigentlich gerade Kalorien getrunken haben. Wir kriegen Hunger, ich überspitze das jetzt mal. Wir bestellen uns natürlich so was richtig schön Deftiges, irgendwas mit Fleisch, Fett, schön auch Kohlenhydrate dazu, am besten Kartoffeln, Bratkartoffeln mit, ich weiß nicht was, ein halbes Hähnchen oder
Was Knödel auch, oder sowas gibt es vielleicht oder eher so, in dieser Region.
Rinderbraten mit Knödel, ich habe keine Ahnung. Aber wir bestellen
was auch
uns,
immer, selbst Pommes mit Schnitzel gehen ja auch.
Wir bestellen uns sowas und dann natürlich noch ein Bier dazu. Ne? Weil man kann ja nicht essen, ohne was zu trinken. Das heißt, ich trinke weiter die Kalorien, die dann vom Körper priorisiert abgebaut werden und ich esse dazu noch Kalorien, also Kohlenhydrate, Fette, Proteine, die dann im Körper auch vorhanden sind. So, und dann kommt dazu, dass diese Alkoholenergie, wenn die priorisiert, verbrannt wird, dann hemmt das die Fettverbrennung. Also dann sagt der Körper, okay, jetzt nehme ich keine Fette mehr, denn ich muss ja den Alkohol loswerden. Das sorgt dann zusätzlich dafür, dass wenn diese Fettverbrennung gestoppt wird, kommt zusätzlich eben dazu, dass der Körper eher noch Fettdepots bildet. Und das ist ja sehr praktisch, ne, weil wir verbrennen ja gerade den Alkohol aus dem Bier. All das, was wir aus dem Rinderbraten mit den Bratkartoffeln oder dem Schnitzel mit den Pommes gegessen haben, das kann der Körper jetzt wunderbar in Fettdepots umwandeln, weil das ist ja viel zu viel. Wir müssen ja gucken, dass das Getrunkene wegkommt und nebenher ist dann auch quasi der Hormonhaushalt so eingestellt, dass er noch Fett einspeichert. Und das sorgt dann eben dafür, dass man diese typische von uns angesprochene Figur entwickelt, wenn man das Woche um Woche oder Tag für Tag tut.
Ja, tatsächlich hatten wir das ja auch schon im Zusammenhang mit den Fetten und auch im Zusammenhang mit den Kohlenhydraten, dass eben eine Fettleber so ein großes Risiko für bestimmte Krankheiten auch darstellt. Und diese Fettleber entsteht eben vor allem auch durch Alkoholkonsum. Ja, nicht nur, vorrangig.
Daher ist sie eigentlich bekannt. Also ganz lange hat man eine Fettleber nur bekommen, wenn man getrunken hat. Also so war die wissenschaftliche Meinung. Bis man halt irgendwann festgestellt hat, dass das eben auch über zu viel Kohlenhydrate, über Diabetes, über ganz viele andere Fehlfunktionen im Körper gehen kann. Und wir haben natürlich auch ein paar Zahlen aufgeschrieben. Das Punkt 1 ist, ein Schnaps hat 100 Kalorien. Also nicht, dass irgendjemand 10 Schnäpse trinkt, aber 10 Schnäpse am Abend sind eine Pizza, eine große. Nur, dass man sich das mal so vorrechnet. Ich habe jetzt die größeren Getränke ganz weggelassen, weil Schnäpse sind ja so klein. Aber wenn man sich das überlegt.
Ja, und da denkt man nicht, dass da so viel Wucht dahinter steckt, ja?
Ja, richtig, richtig. Und dieser Umstand ist halt vielen Leuten auch gar nicht bekannt. Die Mischung zwischen, man weiß eigentlich gar nicht so genau, was da passiert, weil man muss schon sagen, also diese Verstoffwechslungsvorgänge, die sind einfach, da interessiert man sich ja auch nicht für. Die sind kompliziert und das kommt ja jetzt auch nicht dauernd im Radio. Und das sorgt aber dafür, weil Alkohol ist ja, haben wir besprochen, ist ja auch so eine gesellschaftliche Sache. Man trifft sich, man hat eine gute Zeit. Es gibt auch zum Beispiel Umfragen, warum Leute trinken. Tatsächlich, um Spaß zu haben und eine gute Zeit zu haben, sind da so die Antworten. Also die ganz überwältigende Mehrheit trinkt, weil sie Spaß haben möchte. Und das sorgt auch dafür, dass wenn Alkohol eben in der Gesellschaft sehr verbreitet ist und Leute gerne Spaß haben wollen, dass viel getrunken wird. Und das haben wir uns natürlich auch mal angeguckt. In Deutschland, sagt Statista im Jahr 2022, in Deutschland werden 10,6 Liter reiner Alkohol pro Person im Jahr getrunken oder 2022. Also nicht 10,5 Liter Bier oder Wein, sondern purer Alkohol.
Und, versteckt im Bier und im Wein.
Ja,
und
genau.
Im Schnaps. Ja.
Genau. Und ich habe mir hier auch irgendwo aufgeschrieben, wie viel das quasi umgerechnet ist. Wenn wir sagen, dass ein halber Liter Bier 25 Milliliter Alkohol hat, dann sind diese Menge von 10,9 Litern im Jahr sind grob 368 halbe Liter Bier. Also jeden Tag ein Bier. Und das wir alle, über 15, alle unter 15 wurden nicht mit einberechnet, alle über 15-Jährigen in diesem Land, jeden Tag eine Flasche Bier. So.
Ja, da müssen die anderen ganz schön viel trinken, dass sie für mich mittrinken.
Genau, wenn einer nicht trinkt, muss ein anderer doppelt so viel trinken. Also das ist
genau.
Natürlich vereinfacht gesagt, aber...
Genau, und wenn man sagt, die 15- bis 18-Jährigen sind integriert, die dürfen ja eigentlich ganz offiziell noch gar keinen Alkohol trinken. Und die, sage ich mal, 80- bis 90-Jährigen, wovon wir ja in der Gesellschaft auch noch einige haben, die vielleicht auch nicht mehr ganz so viel trinken, aus anderen Gründen, also dann verteilt sich das ja schon recht hart auf die Gruppe der, sag ich mal, 20- bis 70-Jährigen, die aber ordentlich einkippen.
Vielleicht trinken die ja einfach auch viel weniger Bier, sondern die trinken halt immer Schnaps. Und dann sind das eben einmal am Wochenende die 10 Schnaps und dann ist gut. Das weiß man natürlich nicht. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Konstellationen, wie diese Alkoholmenge zustande kommen kann. Was ich sehr interessant fand, es gab da so eine Übersichtskarte. Eigentlich wird nur in Osteuropa mehr getrunken. Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen Klischee.
Ja, absolut.
Aber zum Beispiel in Polen und in Polen und in den Baltikumländern, also Lettland, Estland, Litauen, da wird mehr getrunken, allerdings 11,2 Liter, also gar nicht so extrem viel mehr. Und auf der anderen Seite, was ich sehr überraschend fand, in Italien, wo man ja jetzt, wo vielleicht auch nicht Mann, sondern nur ich, traditionell immer irgendwie den Rotwein sehe, da werden 7,7 Liter im Jahr getrunken. Möglicherweise liegt es tatsächlich daran, dass da nur Rotwein getrunken wird und der hat nicht so viel Alkohol pro Glas, wie in Deutschland vielleicht der Schnaps, der hier getrunken wird.
Ja, beziehungsweise man trinkt ja jetzt auch nicht literweise Rotwein, sondern, also wie man halt Bier trinkt, sondern man trinkt dann vielleicht ein Glas oder zwei am Abend.
Sollte man vielleicht meinen. Da gibt es aber möglicherweise auch Leute, die eine Flasche am Abend trinken. Ich weiß es nicht, aber möglich wäre das ja schon.
Schon. Also ganz viele Vorurteile spielen hier natürlich auch mit rein, aber wir haben ja auch Zahlen genannt und Fakten aus Studien und Untersuchungen. Da steht zum Beispiel auch, dass jetzt mal, um ein bisschen rauszuzoomen aus dieser Deutschlandkarte oder aus dieser Europakarte, in Europa im Vergleich zum Rest der Welt noch viel, viel mehr getrunken wird. Weil es gibt ja auch Kulturen, in denen Alkohol eigentlich verboten ist.
Ja.
Oder eben einfach gar nicht dazugehört. So. Und in Europa schlägt sich das auch nieder, dieser hohe Alkoholkonsum, nämlich in einer alkoholbedingten Morbidität und Mortalität. Also das heißt, die Leute sterben schneller wegen dem Alkohol oder werden öfter krank deswegen. Und man sagt, dass jedes achte verlorene Lebensjahr und jeder zehnte Todesfall auf Alkohol zurückzuführen wäre in Europa. Das sind Angaben der World Health Organization von 2016, sind schon ein bisschen älter, aber ich denke, das wird sich nicht groß geändert haben.
Ja.
Vielleicht hat Corona ein bisschen den Einfluss gehabt, dass die Leute dann eher noch mehr getrunken haben, obwohl insgesamt normalerweise der Alkoholkonsum in den letzten 20, 30 Jahren etwas abgenommen hat. Ja, also da gibt es natürlich so ein paar Schwankungen jährlich, aber insgesamt ist es doch ganz schön alarmierend und schockierend, erstmal zu hören, okay, wir trinken sehr, sehr viel und wir zahlen auch ein bisschen dafür.
Ja, ja, und das sind, und wir kommen im Verlauf der Folge auch nochmal auf die ganzen Krankheiten, die damit dranhängen. Wir bezahlen ja auch auf unterschiedliche Arten und Weisen. So, ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, vielleicht kommen wir da am Ende auch nochmal drauf, wenn ich jetzt einen Abend mit Freunden, der viel Spaß macht, bekomme durch den Alkohol und der nächste Morgen halt Kopfschmerzen bringt und ich müde bin, muss vielleicht jeder für sich selber wissen, ob es das wert ist. Ne? Das ist ja immer auch die Frage. Man bekommt was und man gibt was. Aber für uns, wir gucken ja immer aus dem Sportaspekt da drauf, für uns als Sportler ist auf jeden Fall erstmal schon mal ein riesengroßes Problem, dass Alkohol uns Kalorien bringt, die viel durcheinander bringen in unserem Körper. Also wir Sportler, und das ist ja mittlerweile klar, glaube ich, in der Reihe, die wir gerade machen, wir brauchen Energie, wir brauchen sie, um uns zu bewegen, um unser Training machen zu können, um zu regenerieren und um Leistung aufzubauen. So, und dieser besprochene Ablauf, wenn wir Alkohol trinken, dass eben dann die Kalorien aus dem Alkohol priorisiert, abgebaut und verbrannt werden, das hat halt negative Folgen für uns. Wir bekommen dann quasi zu viel Kalorien unter Umständen. Also klar, ich meine, wenn man jetzt einen Ironman gemacht hat, dann kann man abends auch saufen und dann ist ja genug Energie verbrannt worden. Wobei sich das wahrscheinlich am nächsten Tag dann nicht gut anfühlt und sich auch ein bisschen auf die Regeneration auswirkt. Da sage ich auch gleich nochmal ein Wort dazu. Aber das Problem ist halt einfach, dass es so eine riesen Kalorienfalle ist dann. Dass wir Fett einlagern, dass da auch, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, der Hormonhaushalt auch drunter leidet. Und gerade wenn es so ein bisschen darum geht, und wir sind ja jetzt nicht die, die sagen, wir müssen jetzt so und so viel Kilo wiegen, um ideal einen Wettkampf zu machen, aber wenn man sich auf einen Wettkampf vorbereitet, wo jedes Kilo zu viel eben auch ein bisschen mehr Anstrengung bedeutet, ist vielleicht nicht so praktisch, sich Woche für Woche irgendwie ein paar Kilo drauf zu trinken, so. Quasi.
Ja, ganz genau. Und du hast es ja auch vorhin schon erklärt, den Zusammenhang zwischen wir essen was und wir trinken nebenbei Alkohol. Der Alkohol muss aber als Gift zuerst den Körper verlassen, bevor wir überhaupt das andere Essen verstoffwechseln können. Das heißt, wir haben gar nichts von unserem schönen Schnitzel mit Pommes oder was auch immer wir da jetzt gegessen haben.
Doch, aber es ist halt so rechts hinten an der Hüfte und links unten am Po und so.
Ja, okay. Also wir haben dann erst später was, aber die Dinge, die wir, das Protein, die Kohlenhydrate, die Fette, die ja im normalen Verdauungsprozess eigentlich uns helfen sollten, meinetwegen unsere Muskeln aufzubauen, unsere Speicher wieder zu füllen und so weiter, die kommen halt dadurch, dass wir Alkohol trinken, gar nicht da so schnell an, wo sie hingehören. Und das beeinträchtigt auf jeden Fall unsere Regeneration. Und ja, die Geschichte mit dem Zellgift, Alkohol, das müssen wir nachher, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer ausführen.
Regeneration ist aber ein gutes Stichwort und du hast gerade den Zusammenhang eigentlich schon erwähnt, weil der Alkohol muss als erstes entsorgt werden, weil es ist ein Gift. Also das hängt eben auch zusammen mit der Kalorienverbrennung. Und solange sich unser Körper, die Teile unseres Körpers, die sich mit Giften befassen und die dafür sorgen, dass Gifte aus dem Körper quasi ausgeschieden werden, also ich spreche hier primär dann eben auch von der Leber, die haben mit dem Alkohol zu tun. Und wenn wir jetzt hart trainiert haben an dem Tag, dann fallen eben auch Abfallprodukte an durch Muskelbelastung und das alles. Da sind wir ja dann auch bei Muskelkater oder bei keine Ahnung, wenn die Beine sich schwer anfühlen, das hängt halt alles so ein bisschen damit zusammen. Und wenn der Körper jetzt aber damit beschäftigt ist, sich ums Gift Alkohol zu kümmern, kann er sich um alles andere eben nicht kümmern. Und das verzögert halt auch unsere Regeneration auch ganz stark.
Ja, es ist so ein bisschen wie, wenn sich jemand in der Schlange am Supermarkt vordrängelt und alle anderen warten müssen. Also ja. Der Alkohol hat leider Priorität beim Abbau, was eben dann super viele negative Folgen für uns, vor allem als Sportler, hat, wenn wir darauf angewiesen sind, vor allem nach einem harten Training oder generell an Trainingstagen oder nach einem Wettkampf, eigentlich schnell wieder das reinzubekommen, was uns hilft, wieder leistungsfähig zu sein oder einfach auch gesund zu bleiben. Also ich meine, durch unsere Ernährung nehmen wir ja auch Mineralstoffe, Vitamine und so weiter auf, die dann auch nach hinten priorisiert werden, wenn der Alkohol halt Vorfahrt hat.
Ja, genau. Und jetzt bleiben wir mal an unserem Partyabend hängen oder wir sind im Bierzelt, Oktoberfest, wo auch immer. Jetzt haben wir schön Alkohol getrunken. Vielleicht haben wir es jetzt nicht übertrieben. Wenn man sich so, es gibt ja ganz viele einschlägige Dokus zum Oktoberfest, wo man dann sieht, so abends um 16:30 werden sie schon mit 5 Maß Bier eingeliefert, weil sie nicht mehr können, wo ich mich frage, wie kann man so viel trinken in so kurzer Zeit. Aber wir haben jetzt moderat getrunken, wir haben 3 halbe Liter Bier getrunken, wir haben schön unser Schnitzel gegessen und dann gehen wir nach Hause und das war jetzt schon nicht gut für uns. Regeneration hat gelitten. Jetzt legen wir uns ins Bett und das ist ja auch so ein bisschen verbreitet. Man schläft immer gut ein, wenn man getrunken hat. Also das ist
zumindest ein Mythos, der über den Alkohol bekannt ist. Ja, man sagt es immer so schön.
Es ist wohl auch so, dass in der ersten Hälfte des Schlafes das auch okay ist. Man kann da vielleicht tatsächlich besser einschlafen, vielleicht auch, weil man sich keine Gedanken mehr macht, weil man auch gar nicht mehr denken kann, dass man vielleicht froh, wenn sich das Bett nicht dreht und einem nicht schlecht wird. Aber gibt es ja auch, da trinkst du abends noch einen Wein und dann kannst du gut schlafen. Das ist alles so, hängt alles zusammen, weil es ist halt erwiesen, dass spätestens die zweite Schlafhälfte halt nicht so gut ist. Und dass besonders unser REM-Schlaf, und Schlaf ist ja mittlerweile auch unter uns Triathleten bekannt als das Mittel, um gut zu regenerieren und erholt zu sein. Der Schlaf leidet eben dann auch unter dem Alkohol.
Ja, absolut. Und wahrscheinlich sogar auch der Schlaf von unserem Partner oder demjenigen, der neben uns im Bett liegt.
Ja.
Wenn wir Alkohol getrunken haben, dann schnarchen wir meistens auch etwas häufiger oder lauter. Das heißt, wir haben nicht nur uns selber keinen Gefallen getan, sondern auch demjenigen, der da irgendwie das Vergnügen hat, neben uns zu pennen. Also
ist zu versuchen, ja.
Genau. Auf jeden Fall ist, wenn der Schlaf kompromittiert ist, natürlich unsere Regeneration nochmal zusätzlich geschwächt, was auch nicht gut ist. Was auch so ein bisschen den Zusammenhang zwischen Trinken und vielleicht öfter erkältet sein, öfter irgendwie einen Immundefekt haben oder einen
eine Immunschwäche, vielleicht. Oder
nee, nicht ich meine nicht Immunschwäche, das ist nochmal eine andere Symptomatik.
Ein geschwächtes Immunsystem.
Wenn man sich ein geschwächtes Immunsystem beziehungsweise einen Infekt einfach, ja. Erkältung, was auch immer. Es gibt ja auch andere Infektionskrankheiten, die sich eben nicht unbedingt über Nase und Mund und so weiter äußern. Das wäre ein Punkt, aber zusätzlich, das ist ja jetzt immer noch nicht alles, schädigt auch der Alkoholkonsum unseren Hormonhaushalt. Denn hier.
Pass auf, ganz kurz, bevor wir zum Hormonhaushalt kommen, vielleicht eine Folge auch. Dieses schlechte Schlafen, wenn das weitergeht, wenn sich das sehr verbreitet oder wenn das öfter der Fall ist, kann das auch zu einer Schlafapnoe werden. Da setzt die Atmung aus. Und das kann zu einer Müdigkeit tagsüber führen, dann atmet man nachts nicht genug, erholt sich im Schlaf nicht, ist tagsüber müde, kann aber ganz schlimme Folgen auch haben, die halt wirklich auch in Richtung, ich weiß nicht, Herzstillstand oder Atemstillstand und ich weiß nicht was führen kann. Aber da braucht es dann meistens ein paar Jahre zu. Nur das, ja. Bevor wir zum Hormonhaushalt kommen. Also das ist wirklich so eine Sache und wir kommen nachher noch zu ganz vielen anderen Krankheiten. Das ist zum Beispiel eine Sache, die im Schlaf oder mit so schlechtem Schlaf eben problematisch sein kann. Aber Lotta hat schon gesagt, der Hormonhaushalt leidet eben auch.
Genau, hier ist jetzt einfach mal das Beispiel Cortisol. Wir kennen das alle als das Stresshormon, das ja auch im Laufe des Tages so einen gewissen Zyklus durchläuft und eben meistens morgens ein bisschen erhöht ist und dann im Laufe des Tages eben auch wieder abnimmt. aber durch Alkoholkonsum wird eben die steigt der Cortisolspiegel und das wiederum kann dann die Ausschüttung von Testosteron hemmen. Und nicht nur Männer haben Testosteron, ne? Also wir müssen bedenken, auch Männer haben Männer haben auch weibliche Hormone, Frauen haben auch männliche Hormone, natürlich in anderen Dosen oder in anderen Konzentrationen. Aber Testosteron ist eben nachweislich wichtig für unser Muskelwachstum. Wenn wir also Alkohol trinken, der Cortisolspiegel steigt, der Testosteronspiegel sinkt, dann kann das eben auch Folgen für unsere, für unsere Leistungsfähigkeit haben. Weil wir zerstören uns eigentlich ja das, was wir in unserem Training hart erarbeitet haben. Meinetwegen haben wir morgens irgendwie Kraft trainiert, haben versucht, Reize zu setzen für unsere Muskeln, damit die endlich mal wachsen oder stärker werden. Und dann machen wir das Ganze mit dem Feierabendbier halt wieder kaputt.
Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen eben auch. Wie du sagst, also wir können halt es ist ja bei Männern so bekannt, aber es ist auch bei Frauen so, Testosteron ist halt vielleicht schon ganz wichtig, wenn wir Muskulatur aufbauen wollen. Und wenn wir ein bisschen Muskeln haben wollen, zum Beispiel am Oberschenkel für die nächste Bergtour, dann macht es ja schon Sinn, wenn der Körper auch alles hat, um das bauen zu können. Das heißt, wenn wir das über zu viel Cortisol, dann über einen Alkohol hemmen, oder reduzieren, dann ist da die Leistungsentwicklung schon nicht so gut. Der Alkohol führt dann auch noch dazu, dass sonstige Regenerationsprozesse halt leiden. Also haben wir ganz viele Ebenen. Wir regenerieren nicht so gut. Selbst wenn wir gut regenerieren würden, wäre da aber immer noch eine Hemmung vom Testosteron zum Beispiel oder im Hormonhaushalt Problematiken, die dann die Leistungsentwicklung verändern können oder hindern, benachteiligen. Da stellt man sich gleich auf verschiedenen Ebenen ein Bein. Plus, es kommt eben auch dazu, je nachdem, wie viel man abends trinkt. Und wenn man Studien glauben mag, dann ist schon so, dass ja, da gibt es so ein paar Begriffe, mit denen wir dich auch gar nicht so sehr irgendwie bombardieren wollen, aber es gibt dann so quasi schon so episodisches, sagen wir mal, viel trinken, also wenn man mehr trinkt, wenn man quasi abends mal in Anführungsstrichen eskaliert, das ist ja auch wieder bei jedem ein anderes Niveau, aber wo man halt vielleicht mal mehr als 3 kleine Gläser Wein trinkt oder man trinkt halt vielleicht 10 Bier oder wie auch immer. So, und das kommt relativ oft vor, dass Leute das mindestens einmal im Monat machen. So, und dann hat man halt viele Momente im Monat, im Jahr, wo man halt sich besonders als Sportler halt ein Bein stellt.
Ja, wir müssen das Ganze ja aber auch langfristig betrachten. Also wir haben jetzt quasi die kurzfristigen Folgen des Alkoholkonsums für uns als Sportler besprochen. Da ging es darum, okay, du schläfst nicht so gut, du regenerierst nicht so gut, möglicherweise bist du anfälliger für Krankheiten und du zerstörst dir auch so ein kleines bisschen deinen Trainingsreiz, den du da versucht hast aufzubauen. Okay,
plus Übergewicht unter Umständen, dass du auch noch mit dir rumschleppst.
Ja, das ist ja nicht kurzfristig. Das ist ja vielleicht eher eine langfristige Folge.
Ja, hast du recht. Das dauert ein bisschen länger, ja. Okay.
Genau, wir haben jetzt über den Hormonhaushalt gesprochen, über den Schlaf und auch den Stoffwechsel. Stoffwechsel ist, glaube ich, eher was sich dann langfristig
das
mehr
mit dem Gewichtszunahme wahrscheinlich dann eher da in dem.
Genau. Man könnte jetzt sagen, okay, ist mir alles egal, ich mache nur einmal im Jahr einen Wettkampf oder keine Ahnung, ich mache 3 Wettkämpfe im Jahr und ich trinke bis zu diesem Wettkampf nichts und dann trinke ich halt nach dem Wettkampf und kann damit leben, dass ich am nächsten Tag verkatert bin oder dass es mir nicht so gut geht oder dass ich dann halt einfach nicht so gut regeneriere. Ist für jedem selbst überlassen, jeder darf das entscheiden, wie er das möchte. Er sollte sich halt einfach über die Risiken im Klaren
bewusst
sein.
Ja.
Genau. Aber schwieriger wird es ja eigentlich, wenn wir regelmäßig trinken oder eben regelmäßig eskalieren, so wie du das sagst, Josh. Also vielleicht einmal pro Monat eskalieren ist genauso schlimm wie jede Woche 3-mal ein bisschen was trinken. Aber dann halt in Maßen. Und da zeigen sich dann eigentlich gesamtgesellschaftlich eher so die Probleme.
Da sind wir dann bei einem Punkt, wo es echt sehr groß wird. Vielleicht können wir eine Sache vorweg schieben. Es gibt zum Beispiel ein Positionspapier von der DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die eben immer in gewissen Abständen irgendwelche Empfehlungen rausgibt, was man essen sollte, wie man sich, ja, keine Ahnung, verpflegen sollte, essen, trinken, was auch immer so. Und da gab es eben letztes Jahr ein neues Positionspapier, das schon sehr, sehr deutlich macht, wo da überall die Problematiken liegen.
Und ja, Entschuldigung.
Und als Einstieg, man bringt Alkoholkonsum mit über 200 Krankheiten oder, nee, ich glaube, es sind auch so Sachen wie dann eben Unfälle, die man baut, 200 auf den Menschen negativ auswirkende Ereignisse in Verbindung quasi.
Genau, also das können Krankheiten sein oder eben andere Dinge, die einem passieren. Es wird in diesem Positionspapier auch gleich klargestellt, Alkohol ist ein Gift, es wirkt auf verschiedenen Ebenen. Es ist einmal neurotoxisch, das heißt, es ist ein Nervengift. Es ist teratogen, das heißt, es begünstigt Missbildungen, zum Beispiel bei Ungeborenen oder auch bei Säuglingen. Es ist krebserregend und es ist auch giftig für die Leber. So, das sind jetzt mal ein paar Hammer, wo wir ja schon so viel drüber gesprochen haben. Oh, möglicherweise könnten gesättigte Fette schlecht sein und man könnte diese oder jene Krankheit davon bekommen. Hallo, hör mal zu, iss so viel Fett, wie du willst, aber Alkohol ist noch viel, viel schlimmer. Wenn du damit nicht aufhörst, dann kannst du dir das ganze Fett vergessen. Also natürlich, ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, man muss das immer irgendwie im großen Ganzen betrachten und ins Verhältnis setzen zu den anderen Dingen, die potenziell auch gefährlich sein könnten. Und nachdem wir jetzt auch gesagt haben, gesellschaftlich gesehen ist Alkohol immer positiv konnotiert und alle Leute denken, das gehört dazu und ohne Alkohol kann man keinen Spaß haben, da muss man eben sich die Kehrseite auch mal angucken und schauen, was das gesamtgesellschaftlich für Kosten verursacht. Allein dadurch, dass Menschen krank werden, dass sie nicht mehr arbeiten können, ausfallen, Krankenkassen dementsprechend ganz schön viel dafür zahlen müssen oder wir als Gesellschaft ja eigentlich die Krankenkassen bezahlen, damit die kranken Leute versorgt werden können. Und was da auch alles an Unfällen und so weiter passiert, aufgrund von Alkohol, wodurch andere geschädigt werden, die ja gar nichts dafür können, dass jemand Alkohol getrunken hat. Also ist ein riesen Aufregerthema und ich könnte darüber wahrscheinlich noch Stunden philosophieren, aber genau, jetzt sprechen wir einfach mal über die verschiedenen langfristigen Folgen.
Nee, ich möchte hier noch zwei, drei Zahlen ins Feld führen, die auch mir nochmal vor Augen geführt haben, wie verbreitet das eigentlich ist. Also es gibt Studien, das eine ist Studie gewesen an Schwangeren. Es gab bei der Studie, das sind zwei Studien, Moment, eine Analyse von Blutproben von über 2000 schwangeren Frauen. Ich sage jetzt einfach die Bundesländer dazu, weil das vielleicht wichtig, vielleicht auch nicht ist. Das war eine Untersuchung in Sachsen-Anhalt zwischen 2015 und 2017. Hat man da über 2000 Frauen, hat Blut untersucht auf alkoholabhängige Biomarker. Und 13,8% dieser Frauen haben bei mindestens einem Biomarker einen erhöhten Wert, der auf einen schädlichen Alkoholkonsum hingedeutet hat, aufgewiesen. Also fast 14% haben in der Schwangerschaft da noch quasi Anzeichen von gehabt. Und die andere Studie, und deswegen wollte ich das Bundesland auch bei der ersten gleich mit dazu sagen, es gab eine Studie in Bayern und ich will hier keine Vorurteile irgendwie befördern oder unterstützen, aber in Bayern gilt halt Bier ja auch als Grundnahrungsmittel, das muss man schon sehen. In der Studie in Bayern zwischen 2005 und 2006 haben 39% der Mütter angegeben, mindestens einmal in der Stillzeit Alkohol getrunken zu haben. Und es gibt Untersuchungen, dass die Muttermilch fast dieselbe Alkoholkonzentration aufweist wie das Blut der Frau. Also 95% des Alkohols kommen auch in die Muttermilch. Das heißt, das Kind kriegt eigentlich den Alkohol, der im Blut ist, mit so. Und das fand ich schon krass, dass so viele, 39%, trotzdem halt Alkohol getrunken haben.
Ja, und das freiwillig zugegeben haben, das muss man ja auch mal sehen. Denn wer sagt denn schon, oh sorry, ich habe hier mein Baby geschädigt oder ich habe es zumindest potenziell geschädigt, dadurch, dass ich mal was getrunken habe.
Dafür muss aber das Bewusstsein auch da sein. Also
ja,
dafür
aber
wenn man das Gefühl hat, das gehört halt dazu, dann sieht man vielleicht die Problematik auch gar nicht so. Und ich will da auch gar niemanden irgendwie einen großen Vorwurf machen. Ich finde es schlimmer, wenn Leute rauchen in solchen Situationen oder auch Frauen, wenn sie schwanger sind oder Männer neben schwangeren Frauen, finde ich genauso problematisch. Aber bei einem Bier vielleicht ist es halt, gehört dazu. Das haben wir ja auch besprochen. Aber ich wollte nur sagen, dass tatsächlich so verankert ist, dass es selbst da, was für mich wäre jetzt klar gewesen, in den Situationen würde ich nicht trinken. Aber das ist scheinbar nicht so.
Ja, also genau, man geht immer davon aus, das wissen doch alle, wenn man schwanger ist, trinkt man nicht, weil sonst würden ja Frauen auch nie gefragt, was, du trinkst nicht, bist du schwanger? Also so dieser
eigentlich ja, ja.
Ist wahrscheinlich schon relativ klar und verbreitet zumindest ja in unserer Schicht, würde ich jetzt mal vielleicht behaupten. Aber ja, das sorgt noch lange nicht dafür, dass die Leute sich unbedingt dran halten. Aber ja, diese Unterschiedlichkeit der Studien, da kommen wir später auch nochmal drauf, ist schon auch interessant. Ne? Bei den einen haben sie es tatsächlich im Blut nachweisen können, bei den anderen haben sie halt quasi nur eine Umfrage gemacht. Und dann darf halt jeder sagen, ja, ich bin schuldig oder halt auch nicht. Ich bekenne mich zu dem Tatbestand.
Ja, so würde ich das nicht sagen, weil das heißt ja nicht, dass die Leute sich überhaupt in dieser Situation gefühlt haben, dass sie schuldig sind.
Ja,
so, also das, aber da wäre ich vorsichtig. Das kann ja einfach auch nur ein Fragebogen gewesen sein, wo es ganz allgemein um verschiedene Dinge ging in der Stillzeit. Und da war unter anderem das eben auch eine Frage. Ich glaube, Lotte hat ja schon angesprochen, dass Alkohol eigentlich da ganz viele Auswirkungen auch auf die Gesellschaft hat. Das sieht man halt zum Beispiel auch, wenn man sich dann wirklich genau anguckt, was da auch an Krankheiten oder an Punkten hinten dran eben kommt. Also nur um vielleicht mal die wichtigsten aufzuzählen. Brust- und Dickdarmkrebs wird zum Beispiel mit einem ungesunden Alkoholkonsum in Verbindung gebracht. Kardiovaskuläre Erkrankungen, die jetzt für uns als Ausdauersportler auch nicht so gut sind. Leberzirrhose und Pankreatitis, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Da wird es dann schon eng, da braucht man dann ein Spenderorgan. Diabetes und eben so Sachen wie Demenzerkrankungen werden darauf auch zurückzuführen sein. Also ich nehme an, das ist auch kognitiver Abbau, was wahrscheinlich auch in Richtung Alzheimer geht. Also das sind gerade Krankheiten, die im Alter dann stark kommen. Aber darüber hinaus haben wir ja auch noch ganz viel, und das hat jetzt vielleicht auch mit uns als Sportler gar nicht so viel zu tun, Autounfälle, Verkehrsunfälle, das Aggressionspotenzial von Menschen, die getrunken haben, steigt ja teilweise. Das heißt, das sind auch immer irgendwelche Gewaltsituationen oder können Gewaltsituationen mit verbunden sein. Da sind die Auswirkungen dann eben auf die Gesundheit derjenigen, die den Alkohol konsumieren, und auch das direkte Umfeld, die können sehr, sehr groß sein.
Ja, also unserer Meinung nach, wenn wir da irgendwie ein Wörtchen mitreden dürften, müsste man natürlich sehr viel mehr gegen diese lasche Politik tun, beziehungsweise irgendwie auch dafür sorgen, dass Menschen gar nicht erst dazu kommen, so viel Alkohol zu trinken, weil es ist ja auch vieles Gewohnheit.
Ja, natürlich. Man wächst ja auch ein bisschen damit. Also ich weiß das ja, und das sollte ich vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Also ich kenne es sehr gut, am Wochenende wegzugehen. Ich habe keine Jugendweihe gebraucht dafür, aber wir sind früher auch weggegangen und da ging es am Wochenende nicht darum, ich setze mich jetzt irgendwo in ein schönes Restaurant und trinke ein gutes Glas Wein, sondern wir sind weggegangen und haben gesagt, mal sehen, wie viel heute geht. So. So, und das, ich würde es heute nie wieder tun. Ich würde da wahrscheinlich auch mit meinem früheren Ich mal ein Wörtchen reden und Bescheid sagen, was das für ein Schwachsinn ist, aber das war für uns früher auch so. Ich habe früher auch viel, viel, viel getrunken und in jungen Jahren geht es ja auch immer gut. Also in jungen Jahren geht alles gut. Da kann man viel trainieren und wenig schlafen, da kann man trinken, rauchen.
Es geht nicht immer gut. Warte,
ich meine nicht, dass es gut geht, dass es keine Folgen hat. Das meine ich nicht. Ich meine, der Körper ist einfach durch dass man so jung ist, viel resistenter und man erholt sich mehr von Dingen. Und alle die jetzt keine 20 mehr sind, die kennen das. Man, irgendwann kommt so ein Punkt, da geht man feiern, so wie man das gewohnt war früher, und merkt am nächsten Morgen, das geht nicht mehr. Man kann das nicht mehr. Wenn ich die ganze Nacht wach bleibe, brauche ich 3 Tage, um mich zu erholen. Und wenn ich zu viel Alkohol trinke, dauert es auch. Also das trifft jetzt nicht auf alle zu. Ich wollte nur einfach mal sagen, es ist nicht so, dass ich immer nichts getrunken habe und Alkohol nur verteufle. Ich kenne die andere Seite sehr gut und da hat man manchmal vielleicht schon mehr Spaß. Na, vielleicht könnte man den auch ohne haben, aber man hat ihn halt mit. So. Und also ich kann diese Geselligkeit und diese Seite schon auch gut verstehen. Aber wenn man sich wirklich dann genau anguckt, was da alles dranhängt, sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, was man da tut.
Ja, definitiv. Und nicht nur, wenn man selber eigentlich keine Alkoholexzesse macht. Also das, was du jetzt als Beispiel gebracht hast, sind ja eigentlich einmal pro Woche oder vielleicht auch 2-3 Mal am Wochenende richtig voll laufen lassen und dann aber den Rest der Woche irgendwie halbwegs klarkommen. So. Ja. Und also es gibt ja auch ganz viele Untersuchungen dazu, dass Studenten oder auch junge Leute in Ausbildung oder so sehr stark alkoholgefährdet sind oder schon fast in die Abhängigkeit reinrutschen, weil sie eben so ein Verhalten aufweisen, wo sie sehr große Mengen trinken, auch wenn es eben nicht jeden Tag ist. So. Ja. Und alle diese Krankheiten, die wir aufgezählt haben, entstehen ja in der Regel eher über einen längerfristigen Zeitraum, wenn man eben entweder häufig solche Exzesse hat und häufig ist auch einmal pro Monat oder wenn man eben jeden Abend oder jeden zweiten Abend sein Bierchen oder sein Weinchen trinkt. Und jetzt müssten wir eigentlich nochmal über dieses sprichwörtliche Glas Wein reden, das ja eigentlich doch ganz gut sein soll.
Ja, weil und aber bei dem Ganzen, was hier so erzählt wird, ne? Man hat ja schon gehört, so ein Glas Wein am Abend ist gesund.
Ja, ist sogar gut fürs Herz.
Ja, gut fürs Herz. Also Herz. Eigentlich wären wir ja sträflich, wenn wir es nicht machen würden. Also da kann man ja auch, tut mir leid, aber wenn du abends dein Gläschen Wein vernachlässigst, dann wird dein Herz darunter leiden. So.
Ja, dann stirbst du vielleicht sogar früher. Uff.
So war der Anschein. So hieß es eine Zeit lang, heißt es heute immer noch, es hätte Studien gegeben, die sagen, das Glas Wein ist ja gesund. So, und das hört sich ja auch gut an und man muss ja auch hier mal sagen, es gibt ja schon auch viele Leute, die ein Interesse daran haben, dass Alkohol eigentlich ganz positiv ist, weil der wird ja auch von Leuten verkauft. So, das darf man nicht vergessen. Aber da gab's.
Du meinst, es würden so viele Arbeitsplätze kaputt gehen, wenn niemand mehr Wein und Bier trinken würde?
Nein, ich meine, ich habe mir jetzt nicht angeguckt, wie viel die Alkoholindustrie im Jahr umsetzt, aber es wird viel sein, sehr viel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, und das sieht man ja auch in anderen Bereichen, Firmen, die Produkte verkaufen, wollen ja auch, dass das Produkt positiv wahrgenommen wird. So. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Mit Werbung. Ich weiß, wenn man sich Zigarettenwerbung anguckt, auch früher, die war immer sehr positiv. Also wer möchte nicht auf seinem Pferd durch die Prärie reiten, sich um Kühe kümmern und den Sonnenuntergang angucken? Das war einfach ein gutes Image. Es war eben nur die erste Hälfte des Lebens und die andere war grausam und alle Marlboro Cowboys sind auch irgendwann gestorben an Lungenkrebs, glaube ich. Da ist natürlich schon auch ein Interesse da und man muss ja jetzt auch mal ehrlich sagen, wenn ich selber ein Verhalten habe, das mir Spaß macht, dann freue ich mich ja auch mehr über Nachrichten, die sagen, ja, das ist auch gut, was du machst. Da will ja niemand von uns will ja hören, das, was du machst, ist ungesund. So,
ja, man hat da definitiv eine selektive Wahrnehmung. Ne?
Ja,
man hört dann
ja
ganz genau hin, wenn es um die guten Sachen geht und nicht mehr so genau, wenn es um die eventuellen Risiken geht. Ja.
Genau. Und deswegen, also man hat eine Zeit lang immer ganz viel gehört, eben dieses Glas Wein ist gesund und das ist alles toll und gut. Das hat aber eher nicht so schöne Hintergründe, also dieses Wissen. Und das finde ich auch sehr klar und sehr deutlich in diesem Positionspapier von der DEG. Die sagen, dass es eigentlich kein gesundes Maß an Alkoholkonsum gibt.
Ja, interessanterweise haben sie das vor, ich weiß nicht, wann das letzte Positionspapier veröffentlicht wurde, aber auf jeden Fall werden die in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Und beim letzten Positionspapier haben sie noch nicht gesagt, dass man keinen Alkohol trinken soll, sondern sie haben quasi so eine mehr oder weniger risikoarme Menge angegeben, die doch ganz okay wäre. Ja. Und jetzt haben sie extra betont, nein, es gibt keinen risikoarmen Alkoholkonsum. Das heißt, nichts trinken ist eigentlich die einzige Lösung.
Ja, und sie sagen auch ganz klar, es gibt keine gesundheitsfördernde oder also es gibt auch keinen Alkoholkonsum, der eben gesünder macht. Es gab Untersuchungen, die haben darauf hingewiesen, dass einzelne Endpunkte, einzelne Punkte, die eben da untersucht wurden, Typ 2 Diabetes oder Herzkrankheiten, Demenz oder so, teilweise, also dass, wenn man Alkohol trinkt, das teilweise mit einem möglichen risikosenkenden Faktor verbunden sein könnte. Aber der eine Punkt ist, diese Studien waren teilweise methodisch einfach ungenau, unsauber oder einfach, es war ein unzureichendes Studiendesign. Das heißt, der positive Effekt kam zustande, weil man die Studie eben entsprechend quasi eingestellt hat oder aufgestellt hat, damit dieser Effekt kommt. Und die andere Seite ist, dass völlig außer Acht gelassen wurde, dass dieser Alkohol an ganz vielen anderen Punkten eben für ein höheres Krankheitsrisiko sorgt. Also man hat dann vielleicht unter Umständen die Möglichkeit, dass Diabetes Typ 2 etwas Risiko gesenkt wird, aber dafür erhöht man halt dann das Risiko für Brust oder eben Dickdarmkrebs oder irgendeine Lebererkrankung oder sowas.
Und, ja, dann hast du halt die Wahl zwischen Pest und Cholera und es wird aber nur gesagt, ja, Alkohol ist, oder ja, dann wird eben nur der Fokus auf einen Aspekt gelegt und das große Ganze wieder außen vor gelassen.
Ja.
Zusätzlich, was dieses Studiendesign angeht, das ist ja immer ein riesengroßes Thema, über das wir vielleicht auch nochmal eine Folge machen könnten, aber es geht ja nicht nur darum, welche Zielgruppe wird hier gewählt, wie groß ist die Zielgruppe, wie lang wird diese Studie auch oder diese Untersuchung durchgeführt. Bei den Alkoholstudien speziell gibt es auch eine Problematik mit trockenen Alkoholikern.
Nicht nur, aber auch, ja, nicht nur, aber, ja.
Die sich zum Teil dann verpflichtet haben, bei so einer Untersuchung mitzumachen und natürlich nichts getrunken haben, aber ja natürlich in ihrer Vergangenheit schon so viel Alkohol konsumiert haben, dass eigentlich die ganzen negativen Effekte immer noch irgendwo im Hintergrund waren.
Ja.
Und logischerweise kommt dann bei dieser Studie raus, dass ein geringer Alkoholkonsum, jeden Tag das Glas Rotwein, eigentlich besser ist, als gar nichts zu trinken, weil diejenigen, die gar nichts getrunken haben, eigentlich trockene Alkoholiker waren. Also
genau.
Solche Ungenauigkeiten bei den Studien gibt es halt leider immer wieder und deshalb kann man sich nicht auf eine einzelne Studie verlassen, sondern muss eigentlich immer nach solchen Meta-Analysen gucken, wo viele verschiedene Studien zusammengefasst werden, wo auch bewertet wird, wie hoch die Qualität von diesen Studien ist, um überhaupt eine Aussage treffen zu können.
Weil das, was du jetzt beschreibst, ist eigentlich nur eine Problematik. Also eigentlich muss man nach Studien gucken, wo der Alkoholkonsum wo Menschen, die eine bestimmte Menge Alkohol konsumieren, mit Menschen verglichen werden, die eine lebenslange Abstinenz leben. Also eben die vorher nicht getrunken haben. So. Aber selbst wenn man das macht, hat man ja eine Studie, wenn wir jetzt mal sagen, ich möchte wissen, wie sich das auf die Gesundheit oder auch auf die Länge, auf die Lebensdauer auswirkt, muss ich die Leute ja sehr lange beobachten. Und das bedeutet, ich müsste ja die Alkohol trinken, irgendwo, wenn ich es wirklich genau kontrollieren will, einsperren und ihnen dann wirklich nur die Menge Alkohol geben, die zu dem passt, was sie eigentlich darstellen sollen. Also sagen wir mal eine geringe Menge, das sind 2 kleine Gläser Alkohol oder ein halber Liter Bier in der Woche. Dann müsste ich die ja darauf auch beschränken, weil Die Angabe, die sie dann machen, und das ist eben auch so ein Problem, eine geringe Menge ist ja auch nicht klar definiert. Wie viel ist denn eine geringe Menge? Für den einen ist es ein halbes kleines Bier und für den anderen sind es 10 Schnäpse. So.
Ja, korrekt. Also die Überprüfbarkeit ist auf jeden Fall gar nicht gegeben. Und natürlich muss man auch differenzieren zwischen Frauen und Männern. Für Frauen ist nur die Hälfte der Menge empfohlen, wie für Männer zum Beispiel. Und ja, wir Menschen sind eben leider keine Laborratten. Und man kann das gar nicht nachprüfen.
Ja, und dazu kommt eben dann auch noch, dass sich Leute ja in der Studie vielleicht auch melden für die Gruppe mit weniger Alkohol oder die halt dann einfach weniger trinken, weil sie auch ohne Alkoholkonsum vielleicht schon eine Vorerkrankung haben. Wo dann der Arzt sagt, boah, trinken Sie mal weniger Alkohol. Oder sie haben eine Vorerkrankung, wo der Arzt sagt, bei den Medikamenten, die Sie jetzt nehmen müssen, trinken Sie lieber mal weniger Alkohol oder Sie können keinen Alkohol mehr trinken, weil Sie die Medikamente nehmen. So, das heißt, dann weiß ich auch nicht, das sind jetzt auch keine kerngesunden Teilnehmer in so einer Studie. Wenn die dann früher sterben, dann müsste man halt immer genau sehen, woran sind die denn gestorben oder was hatten die da schon? Und da wird es eben sehr problematisch. Und da wurden in der Vergangenheit oft gerne leider Fehler gemacht. Und das hat eben dazu geführt, dass es dann hieß, naja, hier, gucke mal, jeder, der da irgendwie jeden zweiten Tag so ein Glas Wein trinkt, lebt länger als die Leute, die gar nicht trinken. Und wie Lotta schon gesagt hat, die Leute, die gar nicht trinken, die trinken seit 5 Jahren nicht mehr und davor haben die 2 Flaschen Schnaps am Tag getrunken, was halt bei Alkoholikern wirklich der Fall sein kann. Oder, also wenn man sich das anguckt, Leute, die von der Polizei kontrolliert werden, die haben 3,5 Promille. Da sagen die dann schon immer, jeder normale Mensch wäre da tot, weil der Körper diese Menge Alkohol gar nicht aushalten würde. Aber jemand, der sich daran trinkt und den Körper dran gewöhnt, der kann dann damit überleben. Und das ist aber natürlich eine extrem große Menge, die alle Bereiche des Körpers halt irgendwo mehr oder weniger kaputt macht. Und wenn dann so jemand in so einer Studie ist, ja, dann überrascht es halt nicht, dass der früher stirbt als die andere Person, die jeden 2 Tage ein halbes Glas Wein trinkt.
Ja. Das ist die traurige Wahrheit, aber das können wir definitiv sagen, dass es keinen gesunden oder gesundheitsförderlichen Alkoholkonsum gibt. Wir haben gesagt, klar, Alkohol hat viele Komponenten. Manchmal ist es für Menschen nicht möglich, ohne Alkohol Spaß zu haben, was ich sehr, sehr traurig finde. Aber und gesellschaftlich gesehen ist es einfach leider immer noch sehr verpönt, nichts zu trinken bei irgendwelchen Gelegenheiten und Festivitäten.
Es wird immer besser. Also es gibt ja auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja immer mehr alkoholfreie Getränke. Es gibt ja auch ganze Geschäfte, das ist wahrscheinlich eher in größeren Städten, wo dann auch das die Nachfrage entsprechend ist, ganze, sagen wir mal, Geschäfte, wo es nur alkoholfreie Getränke gibt.
Ich glaube, in Berlin gibt es einen alkoholfreien Späti.
Ja, so, gibt so irgendwas.
Also das sind ja normalerweise die Läden, wo man eigentlich nur Spirituosen bekommt.
Ja, oder Energydrinks. Aber die gibt es vielleicht dann in dem alkoholfreien Späti auch. Aber die sind ein anderes Thema. Grundsätzlich ist es ja so, und das muss man hier auch ganz klar sagen, und das ist ja auch jedermanns, jeder Fraus eigene Sache. Grundsätzlich ist es natürlich jetzt nicht so, dass wenn man am Samstagabend ein Glas Wein mit Freunden trinkt, dass man davon sofort krank wird. So. Es ist auch nicht so, dass wenn man am Geburtstag mal einen Sekt aufmacht oder an Weihnachten mit der Familie anstößt, dass einen das umbringt. Und dass das ein großes Problem ist. Das, Lotta hat schon gesagt, wir haben ja auch letztes Mal über die Fette gesprochen und Kohlenhydrate sind ja jetzt außerhalb des Trainings, können ja auch problematisch sein. Da muss man einfach ganz klar sagen, was man an Alkohol zu sich nimmt, ist schon jedem selber überlassen. Und wenn es einem gut tut, und das ist auch Teil unseres Sports oder unseres Trainings, wenn es einem gut tut, abends mal die Seele baumeln zu lassen und dabei sich total zu erholen und entspannt zu sein und man trinkt dann ein Glas Rotwein, ist es völlig in Ordnung. Vielleicht hilft es sogar dabei, sich irgendwie zu entspannen und zu erholen. Man sollte sich nur bewusst sein, was Alkohol anrichten kann. Und es braucht tatsächlich gar nicht so viel, um da wirklich irgendwo reinzukommen, dass man eben Krankheiten riskiert. Und da geht es jetzt natürlich auch nicht darum, wenn man einmal oder wenn man zwei alkoholische Getränke die Woche trinkt, dann ist das in einer Woche nicht schlimm. Aber wenn man das 10 Jahre macht, dann sieht das halt vielleicht anders aus. Und das ist ja der Punkt. Wenn Alkohol halt immer überall dazugehört, dann summiert sich das auf. Und da müssen wir auch gleich nochmal ganz klar unterscheiden. Wir haben jetzt quasi alle Probleme des Alkohols beschrieben, glaube ich, in einer groben Form, weil wenn man in alles genau reinkommt, sitzt man morgen noch da. Das ist halt der Durchschnittsmensch, vielleicht der Durchschnittsdeutsche. Wir als Sportler sehen da sicher ganz anders aus. Aber wir haben ja auch vielleicht andere Ansprüche oder wollen andere Dinge. Wir wollen vielleicht nicht Spaß haben mit Alkohol, sondern wir wollen vielleicht mal die Mitteldistanz in 5:30 machen oder die Langdistanz unter 10 Stunden. Und wenn wir uns das aus dieser Perspektive aus anschauen, ist Alkohol für uns keine Option. Das ist einfach ein Zellgift und es wirkt auf so vielen Ebenen gegen das, was wir im Training eigentlich erreichen wollen. Wir wollen schneller werden, wir wollen Leistung entwickeln, wir wollen uns verbessern, wir wollen nicht zusätzlich Gewicht auf die Waage bringen, weil wir trinken und nebenher essen und das beides irgendwie sinnlos ist. Wir wollen nicht schlecht schlafen, um nicht erholt zu sein und wir wollen nicht irgendwie nach einem Sport die Belastung 3 Tage mit uns rumtragen und bei jedem Schritt Schmerzen haben. So, und dann muss man sich halt überlegen, macht es Sinn, hier was zu trinken? Oder nehme ich vielleicht mal ein alkoholfreies Bier oder einen entalkoholisierten Wein, den wir tatsächlich, also wir trinken jetzt sowieso nicht oft, aber wenn, sitzen wir abends tatsächlich manchmal da mit sowas. Und nicht alle alkoholfreien Weine schmecken gut. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, nicht jeder alkoholische Wein schmeckt mir. Wenn man da was Gutes gefunden hat, das Ritual mit dem Glas und da sitzen und sich übers Leben unterhalten und zusammen anstoßen, geht auch ohne, dass da Alkohol drin ist. Und vielleicht ist das eine bessere Alternative. Jedenfalls, wenn man Wettkampf betreibt, wenn man Training betreibt, wenn man sich verbessern möchte, wenn man da Ziele hat, wenn man das dann erreicht hat und 4 Wochen Off-Season hat und da jeden zweiten Tag ein Glas Wein trinkt, vielleicht ist das ja die bessere Lösung für den einen oder die andere. Aber ich glaube, ihr wisst jetzt, was ihr da tut, was ihr da trinkt, was das anrichtet und könnt dann vielleicht auch besser entscheiden, muss ich jetzt Alkohol trinken, um mit meinen Freunden Spaß zu haben? Oder vielleicht suche ich mir lieber lustigere Freunde?
Ja, also ich kann dem eigentlich nichts mehr hinzufügen. Das war jetzt schon so umfassend und toll zusammengefasst, weil es eben auch alle Aspekte betrachtet. Wir als Sportler, Schorsch und ich, wir halten uns auf jeden Fall von dem Alkohol fern. Du musst für dich die Entscheidung selbst treffen. Aber jetzt weißt du zumindest, womit du es zu tun hast.
Genau. Ja, danke schön. Ich habe versucht, auch meine Lebenserfahrung in diesen Beitrag mit hineinzunehmen. Und man weiß manchmal erst, wie es ohne irgendwas ist, wenn man es lässt. Ich habe ja auch mal geraucht. Wenn ich so an das zurückdenke, was ich mit Alkohol so alles erlebt habe, im Endeffekt ist da jetzt nichts, wo ich sage, ohne diese Erfahrung oder ohne dieses Erlebnis oder ohne das wäre ich todtraurig in meinem Leben. So. Gibt so ein paar Dinge, da wäre ich glücklicher, wenn die nicht passiert wären.
Mhm. Also versuchen wir doch einfach, glückliche Menschen zu sein ohne Alkohol und ja, ein bisschen mehr Spaß zu haben, ja, öfter zu lachen, 15 Minuten am Tag. Das wäre vielleicht auch noch mal eine Podcast-Folge wert.
Ja, lachen sollten wir auf jeden Fall mal machen. Das wäre sicher auch eine gute Idee. Dann wären wir, glaube ich, jetzt mit den Makronährstoffen, mit den allen durch. Also auch den unnötigen haben wir jetzt erledigt. In der nächsten Folge geht es weiter. Wir haben noch ein bisschen was in der Ernährung zu besprechen. Da gibt es noch einiges zu tun. Ansonsten gibt es noch mal den Hinweis, das Racing Team ist letzte Woche extrem gewachsen.
Es
sind richtig viele geworden. Wir haben richtig zugelegt. Das war richtig geil. Und wenn jemand aus dem Team zuhört, ey, toll, dass ihr dabei seid. Wir sitzen manchmal davor und können es gar nicht glauben. Wir freuen uns riesig. Wir haben jetzt auch Mittel- und Langdistanzpläne da drin. Also die Saison kann starten. Nächste Woche ist FTP-Test. Und dann schauen wir mal, wo die wilde Reise hingeht.
Ganz genau. Also Mitglieder im Racing-Team wissen mehr. Ansonsten kannst du auch einfach in die Shownotes gucken und dich informieren. Schauen, was da alles geboten wird.
Kannst dich anmelden, kannst du noch Mitglied werden. Wir nehmen Leute auf, ihr dürft alle mitmachen. Wir freuen uns riesig. Guck mal in die Shownotes. Ansonsten sind wir durch und hören uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen.
So ist es.
Bis dann. Ciao, ciao.
Bis
dann.